uns kennt man wahrscheinlich eher weniger jetzt in der Öffentlichkeit. Aber wir sind die Besitzer von Sevens, dem Ticketportal, was wahrscheinlich ein bisschen mehr bekannt ist als wir.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu der 198. Ausgabe von Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Mein Name ist Steve, ich bin der Host dieser christlichen Podcast-Show und also zwei Episoden noch und dann sind wir quasi in der 200. Also da freue ich mich schon riesig drauf. Ich habe mir jetzt tatsächlich nichts ausgedacht, was man in der 200. machen könnte. Man könnte aber, jetzt müsste ich eigentlich mein Podcast-Handy holen, aber ihr könntet mal vielleicht irgendwie eure Momente sagen, das machen wir jetzt einfach. Freunde, das machen wir. Also wir machen die Momente, die ihr so erlebt habt mit Die Macht der Worte, was euch vielleicht besonders gut gefallen hat, aber auch, wo ihr sagt, so größter Bull, den es gab, den ihr da gemacht habt. Genau, ihr könnt ab jetzt eine WhatsApp-Nachricht an die Nummer 0178114532 schicken. Bitte eine Sprachnachricht. Elida, du lachst so komisch. Findest du witzig oder was? Komm, sag schnell was.
Ich wiederhole diese Nummer.
Sag ich gut, ne? Also nochmal. Ich wiederhole sie, aber ich packe sie natürlich auch in den Shownotes. Und zwar, wenn du gerade auf dem Fahrrad bist, ey, bitte fahr weiter oder Auto oder sonst irgendwas. Aber vielleicht bist du ja gerade heim und willst dir Nummer aufschreiben. 0178 1145328. Bitte schicken Sie uns eine Sprachnachricht. 200 Episoden, die Macht der Worte, 5 Jahre lang gibt's uns jetzt schon. Und hättest du das gedacht, Elida, wenn du hier gerade so auf deinem Sofa sitzt? Hättest du gedacht, 5 Jahre ziehe ich das durch?
Nee.
Nee, ne?
Gut gemacht!
Gut gemacht, Janis, gut gemacht. Okay, Entschuldigung, wir sind schon ein bisschen, es ist müde, also es ist Müdigkeit, quasi nach müde kommt dumm und das ist bei uns in unserem Haushalt sehr hoch angesiedelt, Dummheit. Auf jeden Fall würde ich mich freuen über ein paar Nachrichten, die kommen natürlich dann in der 200. Episode dran, würde ich mich freuen. Wenn ihr keine hört, also in der 200. Episode, ja, dann wisst ihr auf jeden Fall, da war nichts dabei, wo uns jemand irgendwas geschickt hat. Wie zum Beispiel, ich würde gerne einen Text aus dem Buch vorlesen, aber da meldet sich auch keiner. Deswegen lassen wir es einfach. Genau, aber ich habe euch vor 2 Wochen erzählt, dass ich so gemacht habe. So. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. S-O-Z-O. Ich weiß nicht, wie man das betitelt. Manche würden es Seelsorge nennen. Das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall interessant gewesen. Ich saß da mit 2 Frauen, einem Mann. Und da hat mich eine Frau quasi gefragt, wer gerade von der Dreieinigkeit im Raum ist. Und dann beschreibt man das halt so, wo steht Gott, wo steht der Heilige Geist und wo ist Jesus? Und dann würdest du gefragt, mit wem willst du reden? Und dann fragt man quasi, was sagt dir gerade Jesus? Ich glaube, was willst du Jesus sagen? Ist ein bisschen ein interessantes Konzept. Also wie gesagt, ich hatte das vor etlichen Jahren schon mal mit einem Freund, da war es für mich mehr eine Spielerei. Jetzt war es bei Leuten, die ich nicht kannte. Und man sitzt manchmal da und dann ist es quasi so, da kann man jetzt halten davon, was man will. Ich bin zwischen skeptisch und passt. Da sagt man halt dann, ja, was sagt jetzt zum Beispiel Gott gerade zu dieser Situation, die man gerade aufgebracht hat? Und dann redet man quasi für Gott. Also beziehungsweise so der erste Gedanke, sagen die, der in den Kopf kommt, auch wenn er komisch ist, soll man mal aussprechen. Und es wird dann alles aufgeschrieben und kriegt dann am Schluss, bei mir waren es, glaube ich, 2 DIN A4 Seiten. Und die kann man sich dann durchlesen und dann sehen, was man jetzt von Gott bekommen hat oder vielleicht auch von seinem seelischen Ding. Ich weiß, ich glaube, man muss ein bisschen, ich bin mir nicht ganz sicher, was man davon halten soll, muss ich sagen. Ich fand es jetzt nicht schlecht, weil ich auch eine sehr ehrliche Person bin und dachte mir, ob die 2 Damen und der Mann da damit danach noch zurechtkommen, nicht, dass die noch so brauchen oder so. Also es klingt jetzt voll, natürlich voll der harte Typ oder so, aber ja, fand es sehr interessant. Ich würde mal gerne wissen, was ihr davon haltet. Vielleicht denkt ihr euch, ey, bitte lasst die Finger davon, das ist irgendwie okkult oder sowas. Würde ich gerne wissen. Oder wenn ihr sagt, ey, ich habe damit super Erfahrungen gemacht, dann schreibt mir das bitte auch. Da würde ich mich sehr drüber freuen, über eine Instagram-Nachricht oder auch über diemachtderworte@mail.de. Da freue ich mich natürlich auch. Ansonsten würde ich noch gern kurz Werbung natürlich auch machen für unsere WhatsApp-Gruppe. Da verkündige ich, heute ist Dienstag, morgen auf jeden Fall, kurze Sachen, die schon ein bisschen so Insider sind für jetzt erstmal nur die Gruppe, der Rest wird nachgezogen, aber erstmal nur die Gruppe, das ist so die Testgruppe und die, denen ich vertraue, das sind meine Krieger, meine Warriors. Nee, aber ist trotzdem schön, dass so viele drin sind. Freue ich mich sehr, auch wenn es keinen Austausch gibt, bis auf Daumen hoch, Herz oder irgendwas, was ich da schreibe. Ich weiß gar nicht, ob ich die Gruppe aufmachen sollte oder nicht. Aber ihr habt ja jetzt diese Nummer, die ich euch gegeben habe. Da wollte ich euch übrigens sagen, also für diese 200er Episode, dass jetzt ich diese Nummern, die mir da irgendwas schicken, nicht speichern werde oder sowas. Und ja, aber halt das benutzen werde, was ihr mir da an Sprachnachrichten schickt. Ich würde mich da sehr drüber freuen, wenn ihr mir da etwas schickt. Genau, und auch für diejenigen, die meine Privatnummer haben, ist es natürlich besser für mich, wenn ich das alles auf einem Gerät habe. Dann kann ich das mit einem Gerät abdecken und muss nicht immer schauen, wo jetzt wer was geschrieben hat oder blibabo. Egal. Also, wir fangen mal an. Ich freue mich richtig auf diese Episode. Weil, ich fange mal an mit Michael und Steve, ihr habt letzte Woche schon gehört, dass es da um Geschäfte ging und jetzt geht es diese Woche um größere Geschäfte. Wir werden auf jeden Fall da noch ein bisschen drüber reden, Michael und ich. Dann haben wir den Koran natürlich wieder mit Gunther und dann geht's mit dem zweiten Teil mit Nadine um Vergebung weiter. Und wir haben neue Gäste. Das habt ihr vielleicht schon beim Intro gehört. Wir haben, wie wir gerne mal sagen, die Jungs, die Männer von Sivent bei uns zu Gast, die darüber reden, wie alles angefangen hat. Man lernt so ein bisschen Hintergrund und ich muss auch sagen, da hätte ich gleich Lust, ein Ticket zu kaufen. Leider bis jetzt kam mir noch keins in die Hände, wo ich dachte, da brauche ich eins. Aber, kurze Werbung noch, ohne bezahlt zu sein, da gibt es ja bald einen christlichen Hip-Hop-Event wieder, der sich hier One Love Jam nennt sich der gute Gospel-Rap-Event und die haben mit Sicherheit aus Sivent ihre Tickets. Also, kauft schön ein bei Sivent und wie gesagt, Werbung ohne Werbung und seid gesegnet mit diesem Podcast, mit dieser Episode 198 von Die Macht der Worte.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
Wir sind hier nicht, um irgendwelche Moslems schlecht zu machen oder sowas. Aber ich denke, man muss darüber reden, weil wir Christen das vielleicht versäumt haben. Ne? Also bei dir war es jetzt so, dass du auf einem Vortrag warst und du gehört hast, Gott schickt uns jetzt die Moslems, weil wir versäumt haben, in diese Länder zu gehen. Jetzt, bevor wir weitermachen, kurze Frage, wie schaut denn bei dir das aus, dass du dich mit Moslems beschäftigst? Hast du da irgendwas, Gunther, wo du sagst, jeden Dienstag oder Freitag gehst du zum Freitagsgebet?
Ja, nee. Nee, aber ich will eines sagen, wir sollten immer sehr vorsichtig sein, wenn wir mit unseren muslimischen Freunden oder Bekannten sprechen, dass es eigentlich nicht um Mohammed geht. Mhm. Ja? Mohammed ist Vorbild für die Muslime und ein sehr sensibles Thema. Mhm. Es gibt natürlich viele Sachen, die man über Mohammed sagen kann, die vielleicht nicht so in westlichen Ohren so schön
klingen.
Ja. Aber darum geht es nicht. Es geht eigentlich um wer Jesus ist. Mhm. Das ist was wichtig ist. Und deswegen würde ich niemals anfangen, den Mohammed irgendwie schlecht zu machen, wenn ich mit einem Muslim spreche, sondern einmal vielleicht über den Koran sprechen oder eher eigentlich über Jesus. Wer ist Jesus? Mhm. Warum haben wir so unterschiedliche
Ansichten
über Jesus?
Ja.
Und das ist viel wichtiger. Und sonst kriegt man nur Konfrontation und keine Bekehrung.
Mhm. Ja. Und wir wollen ja, dass Leute Jesus kennenlernen.
Genau, und den richtigen Jesus kennenlernen. Und was sehr hilfreich wäre, ist, dass man einfach erklärt, was die Bibel wirklich über Jesus sagt und das Kontrast stellen mit dem, was der Koran über Jesus sagt. Mhm. Und das sieht man ganz, ganz riesige Unterschiede. Zum Beispiel, ich nenne nur noch einen, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde, sagt der Koran. Mhm. Der Koran sagt, dass Mohammed ein Täuscher ist. Mhm. Nicht Mohammed, sondern dass Allah die Menschen, der beste Täuscher ist von Menschen. Mhm. Und dass er die Juden damals getäuscht haben, sie haben Jesus nicht gekreuzigt, es sah nur so aus.
Okay.
Das sagt der Koran. Und dann sagen die Hadithe und so die Auslegung und so weiter von den islamischen Gelehrten und die Nachfolger von Mohammed sagen, dass es war Judas oder irgendjemand anderes.
Also jemand anderes hing am Kreuz und ist gestorben.
Und er hat nur so wie Jesus ausgesehen. Es war aber nicht Jesus. Mhm. Und dass der Koran lehrt, dass dann Jesus nicht gestorben ist, sondern direkt in den Himmel.
Okay.
Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das zentrale Punkt des christlichen Glaubens ist, dass Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden wurde. Mhm. Und der Islam sagt das Gegenteil. Er ist weder gekreuzigt noch auferstanden. Mhm. Mhm. Das heißt, Jesus ist nicht gestorben. Und wenn der ist direkt in den Himmel gebracht worden. Und wenn das stimmt, dann ist unser Glaube, sagt Paulus, sehr klar im Neuen Testament, sagt er, dass unser Glaube ist vergebens. Mhm. Weil wenn Jesus nicht gestorben ist, dann sind unsere Sünden nicht weggetragen worden. Und wenn er nicht auferstanden ist, dann haben wir keine Hoffnung, dass wir auferstehen, weil wir in unseren Sünden noch sind.
Ja.
Also das ist extrem wichtig, dass wir alle das verstehen, wer der christliche Jesus ist und wer der muslimische Jesus ist. Mhm. Und nur der christliche Jesus kann retten, weil nur er für unsere Sünden gestorben ist. Die Muslime haben niemand und sagen es auch ganz immer wieder im Koran, dass jeder seine eigenen Sünden trägt.
Okay.
Ja? Mhm.
Aber gibt es sowas im Koran, sowas wie Sünde? Also, dass Moslems auch Sünde
haben? Oh ja, absolut, absolut. Mhm. Der Koran, fast jeder, ich weiß nicht, dritter, vierter Vers, wenn man das liest, wird man mit Verdammnis bedroht. Es ist immer wieder, wenn du das nicht tust, gehst du in die Hölle. Deswegen konnte Mohammed selber nicht sagen, ob er in den Himmel kommt oder nicht, weil er ein Sünder war.
Ja. Yeah. Und keiner für ihn die Sünde getragen hat.
Genau. Und dann, aber der Allah ist gnädig und so. Wir sagen, sie ist gnädig, aber du hast keine Garantie im Islam. Keine. Mhm. Du bist bis zum Ende, weißt du nicht, ob du in den Himmel kommst. Und der islamische Hölle ist etwas ganz Schreckliches. Es wird wirklich oft beschrieben und also. Wie gesagt, jeder vierte, fünfte Vers ist Bedrohung und Verdammnis und so weiter. Also Liebe, Gott im Islam ist Liebe sehr, also Gott liebt dich nicht. Gott liebt nur diejenigen, die ihm folgen. Das ist keine Liebe, die jemand nachgeht oder so, wie vielleicht im Christentum, dass Gott liebt uns so sehr, er geht uns nach. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Das gibt, dieses Konzept gibt es überhaupt nicht. Wenn du Feind bist von Allah, dann wirst du auf elendeste Weise verdammt.
Aber ist das dann so ein Punkt, wo man drüber reden könnte, auch mit Moslems, dass man sagt, pass auf, ihr glaubt nicht an die Sündenvergebung oder dass jemand für euch die Schuld getragen hat, aber da gibt es jemanden, der nicht in den Himmel gefahren ist, sondern der sterben musste, damit er deine Sünde trägt.
Nein. Also im Islam trägst du deine eigenen Sünden.
Und aber kann man das nehmen als Argumentation, wenn man mit jemandem diskutiert? Also wenn du jetzt Moslem bist und ich dir dann sage, hey, Kunda, pass auf, du glaubst, du musst deine Sünde tragen, aber es gibt jemanden, der für dich gestorben ist, damit du es nicht
hast. Das kannst du so erklären. Du kannst sagen, guck mal, ist es gerecht, wenn nehmen wir mal einen Kindesmörder, ja? Der geht rum und bringt ein paar Kinder um. Und dass der nicht bestraft wird? Was sagst du? Soll er bestraft werden oder nicht?
Natürlich.
Ist es gerecht, ihn zu bestrafen?
Ich würde sagen, ja.
Ja, es ist gerecht, ihn zu bestrafen. Wenn Gott gerecht ist, muss er Sünde bestrafen. Sonst ist er nicht gerecht.
Ja.
Aber Allah soll gerecht sein. Genau wie unser Gott. Also Gerechtigkeit heißt, Sünde muss bestraft werden. Für Christen ist es kein Problem. Jesus ist bestraft worden für die Sünde, für unsere Sünde. Deswegen können wir zu einem heiligen Gott kommen. Aber im Islam hast du keinen Erlöser. Das heißt, logisch gesehen, wenn Gott gerecht ist, dann muss er die Sünde bestrafen. Das heißt, wenn du vor ihm stehst und im letzten Gericht, was es auch im Islam gibt, dann wirst du bestraft werden müssen, wenn Gott gerecht ist. Das heißt, du kommst nicht in den islamischen Himmel mit deinen 72
Jungfrauen
und so.
Ja, da ist mir jetzt gerade ein Witz eingefallen, weil was ist, wenn die Jungfrauen schon 72 Jahre alt sind zum Beispiel? Das ist auch doof.
Nee, im Koran steht ganz klar, sie sind jung.
Okay.
Das sagt sogar, sie haben
große Brüste.
Schöne Brüste.
Ach, schöne Brüste. Na ja, gut, das sagt ja die Bibel.
Die hängen, sagt der Koran.
Echt? Ja. Mensch, dann, nein, Spaß. Was du auch gesagt hast, ein gutes Argument ist, dass der Koran sagt, man soll sich auf die Bibel beziehen.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich lese mal ein paar Suren oder mindestens einen. Hier Sura 5, also das Kapitel 5, Vers 47 oder Aja 47 heißt so: Und so sollen die Leute des Evangeliums, das sind die Christen, nach dem walten, was Allah darin herabgesandt hat. Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, das sind die Freveler. Aber wenn wir Allah gehorchen und nach dem Evangelium urteilen, müssen wir zum Schluss kommen, dass der Islam falsch ist. Denn der Islam widerspricht den Evangelien in ganz wichtige Punkte, wie wir schon besprochen haben. Und das wird dann von manchen Leuten als das islamische Dilemma beschrieben.
Ja.
Oder, ja, so. Der Koran behauptet, das Wort Gottes zu sein, niemals verändert. Ja, das heißt, kein Mensch kann Gottes Wort ändern. Der Koran, aber auch das Evangelium und die Tora sind Gottes Wort nach dem Koran.
Ja.
Ja? Das heißt, das kann man aber nicht ändern, sagt der Koran. Aber wenn das Gottes Worte sind, die nicht verändert, von irgendjemandem geändert werden können, dann stimmt der Koran nicht. Also das ist, der Koran sagt nirgends, dass das Evangelium irgendwo verändert wurde.
Ja.
Das sagt das Koran nicht. Es sagt sogar, dass niemand Gottes Worte ändern kann. Und das ist das Dilemma. Wenn die Evangelien nicht vertrauenswürdig sind, dann ist der Koran falsch, weil er lehrt, dass die Evangelien die inspirierten, perfekt erhaltenen Worte Gottes sind. Aber wenn die Evangelien vertrauenswürdig sind, dann ist der Koran falsch, weil er widersprüchliche, sich gegenseitig ausschließende Fakten zu Schlüsselthemen lehrt. So oder so ist der Koran falsch.
Das ist... Ja. Also finde ich aber interessant, also egal, was den Koran inspiriert hat. Also ich glaube dass es viele unsichtbare Mächte gibt, mehr wahrscheinlich die beeinflussen, als wir das vielleicht sehen oder denken. Und wenn das jetzt wirklich so wäre, finde ich trotzdem im Koran diesen Gottescode, also quasi Jehova-Code, interessant. Also quasi mit dieser Sure, wo du gesagt hast, 547 war das jetzt?
Das war 547.
Ja, dass man quasi so einen Gottescode hat, dass Gott sagt, pass mal auf, ihr lest es und schaut mal auf die Evangelien, weil die stimmen und wenn das verändert wird, also denen sollst du folgen und wenn irgendwas dagegen spricht, hebt es das andere auf. Also hebt es dann quasi den Koran selber auf. Ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst, aber dass im Koran quasi so ein Stempel vielleicht von Gott drin ist, sagt, pass auf, wenn das nicht passt, was du hier gerade liest, schau dahin. Hebt sich dann auf.
Ich lese noch eine Sure vor. Das
unbedingt.
Es ist Sure 3, Verse 3 und 4.
Ja.
Ich lese mal vor. Er hat dir das Buch mit der Wahrheit offenbart, also das ist der Koran, dir, das ist Mohammed, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war. Also der Koran ist gekommen, um das zu bestätigen, was die Christen und Juden da haben. Zu bestätigen.
Ja.
Das, so heißt es. Und das Interessante ist, das arabische Wort hier, oder die Wörter, die benutzt werden, ist Mabaina Yadehi. Und das ist in deinen Händen. Also die Evangelien, die in deinen Händen. Das heißt, jetzt, wo diese Worte gesprochen werden, er hat dir das Buch mit der Wahrheit offenbart, also im 6. Jahrhundert, 7. Jahrhundert, zu dieser Zeit haben diese Christen oder die Juden dieses Toran, dieses Injil, dieses Evangelium zwischen ihren Händen, was die jetzt haben, das hat Gott denen gegeben. Das heißt, der Koran bestätigt das, was zwischen deinen Händen jetzt ist.
Ja.
Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt kann es nicht sein, dass irgendjemand das Evangelium korrumpiert hat irgendwie, sondern dass es das Wort Gottes ist, sagt der Koran. Mhm. Und wir haben aber Texte, also komplette Bibelmanuskripte, schon im 4. Jahrhundert, ich sage mal, des Codex Sinaiticus und des Codex Vaticanus zum Beispiel, das sind zwei komplette Bibel, die wir heute haben, wir können da rein, und das sind schon im 4. Jahrhundert, also 300 Jahre vorher, und wir können sehen, ist irgendwas da drin anders, als was wir heute haben? Und wir sehen, dass die Lehre ist das Gleiche, die gleiche Lehre. Natürlich gibt es kleine Varianten hier und da, aber von der Lehre selber ist es kein Unterschied. Also die Trinität, das alles, dass Jesus gekreuzigt wurde, ist alles schon 300 Jahre vorher ganz nachweislich in den Bibeln gestanden. Das heißt, was im 7. Jahrhundert zwischen den Händen war, war diese Lehre von der Trinität und so weiter, war's. Und der Koran sagt, dass es das bestätigt in diesen Suren hier, die ich vorgelesen habe. Ich lese mal weiter in den Versen hier. Also zwischen den Händen. Und er hat auch die Tora und das Evangelium als Offenbarung herabgesandt, zuvor als Rechtleitung für die Menschen. Und dann heißt es, gewiss, diejenigen, die Allahs Zeichen verleugnen, für sie wird es strenge Strafe geben und so weiter, wie ich gesagt habe, immer wieder wird mit Strafe gedroht. Aber was wichtig ist, als Rechtleitung für die Menschen, also das Evangelium, als wie es im 7. Jahrhundert war, wurde von Gott gegeben, von Allah gegeben, als Rechtleitung für die Menschen. Heute müssen die Muslime aber sagen, nein, ihr habt irgendwie die Bibel verdreht und korrumpiert, weil der Koran sagt was anderes. Aber der Koran selber sagt niemals, dass die Bibel korrumpiert ist, irgendwas falsch drin ist, sondern dass die Menschen selber es verdrehen, das sagt der Koran, dass sie nicht die Anweisungen folgen, was in der Bibel steht und so weiter, das sagen sie. Mhm. Aber sie sagen nie, dass der Text selber korrupt ist. Das sagen sie aber heute, weil sie es sagen müssen. Sonst müssten sie zugeben, dass der Koran falsch ist.
Die Macht der Worte.
Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
Michi, wir haben ja letzte Woche über kleine Geschäfte geredet.
Und jetzt kommen die Großen.
Geschäfte. Wer letzte Woche nicht zugehört hat, wir erklären das nochmal ganz kurz. Unsere Toiletten sind gegenüber der Umkleidekabine.
Garderobe heißt es bei uns. Wir haben gar keine Umkleidekabine, nur eine für den Pfarrer.
Stimmt.
Sakristei. Aber wir haben ja keine normalen Pfarrer, die sich verkleiden.
Richtig, das ist ja kein Fasching nicht.
Nein.
Aber was ist das, ein Meter, glaube ich, dazwischen, 1,5?
wenn es hochkommt.
Eine halbe schon, denke ich.
Ja, also man könnte quasi, und die Türen schließen nicht gescheit, man könnte da hin und her.
Fast eine Einheit.
Und ich muss auch sagen, ich bin ja immer wieder auf der Suche nach neuen Themen für uns zwei. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, was wäre das eigentlich, wenn jetzt jemand bei uns, also fangen wir mal anders an, bei gute Gemeindegebäude, wie eine befreundete Gemeinde von uns, da gehst du einen Gang nach hinten und dann kommen die Toiletten.
Ja.
Ganz viele Gemeindegebäude, die ich gesehen habe.
Immer so nicht zentral am Eingang.
Richtig. Ja. Also dass, wenn es einmal stinken würde, das auch halt irgendwie verfliegt bis nach vorne kommt. Jetzt ist es bei uns ja überhaupt
eigentlich nicht. Und du hörst auch jedes Geräusch, wenn du einfach vor dem Gottesdienstraum noch stehst, weil die Sonne scheint.
Stimmt, das sind ja auch noch Fenster, die sind nicht so ganz dicht.
In allen Richtungen.
Auch beim Pissoir könnte man mal rausschauen, wenn man will. Oder?
Ja. Naja, wenn das Fenster offen ist, ja.
Ja, da kann man. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, was wäre jetzt eigentlich, wenn einer das Bedürfnis hat, in diesen 2 Stunden, wo man gerade nicht daheim ist, aufs Klo zu gehen.
Ja, das gibt es bestimmt öfters.
Wie?
Oder die Notwendigkeit.
Das Problem ist bei uns, also auch in vielen guten Gemeinden, oder in vielen Gemeinden, nicht guten Gemeinden, in vielen Gemeinden gibt es auch extra auf den Toiletten so Duftspray oder Deo oder kannst da Parfüm, Cologne drauf machen. Aber bei uns gibt es das gar nicht. Also bei uns ist man quasi dem Duft ausgesetzt. Und es gab bei unserer Toilette mal eine Zeit, da roch so, als hätte jemand permanent im Gottesdienst Durchfall. Also weil das vom Ablauf
kam. Ja, ich weiß schon, so. Ja. Und es sah auch ein bisschen so aus. Nicht ganz.
Was sagt man jetzt da, wenn man rauskommt und man war es gar nicht? Das habe ich mir nämlich überlegt, weil dann hast du ja die Blamage eigentlich ein bisschen.
Das stimmt. Ja, du kannst halt einfach sagen, das war schon so.
der Duft des Herrn. Weil, also ich habe ja gesagt, ich bin da ein bisschen, du hast gesagt, es gibt einen Fachbegriff, wir wissen den jetzt nicht, wenn man keine Lust hat, mit anderen Leuten auf Toilette zu stehen oder zu sitzen.
Ja.
Darf ich dir noch einen anderen Fakt aus meinem Leben erzählen? Der ist aber nochmal erwähnt.
Oh, noch krasser.
Intim.
Oh.
Und zwar, manchmal kommt meine Schwiegermutter zu Gast aus den Färöerinseln oder Schwiegerfamilie. Manchmal haben sie den Luxus, oder beziehungsweise jetzt gerade haben sie den Luxus, die dürfen bei dir wohnen, Michi. Aber wenn es nur 2 Wochen...
Aber sie dürfen natürlich nicht ins geheime Zimmer.
Natürlich
nicht. Wollte ich nur gesagt haben.
Aber manchmal wohnen die halt auch bei uns eine Woche oder 2. Und dann gehen sie wieder. Und was mir ganz schwer fällt, ist da mal loszulassen, wenn ich müssert. Und ich habe mir dann was angeschafft. Und zwar den Gemeindeschlüssel. Und pass auf, es wird noch besser.
Du bist nicht der Einzige wahrscheinlich.
Und ab und zu habe ich was in der Gemeinde abends halt vergessen. Und dann erledigt da alles, was halt erledigt werden muss.
Alle Geschäfte werden da gemacht.
Jetzt, es trug sich einmal zu, warte mal. Einst trug sich zu. Meine Schwiegermutter war mal wieder zu Gast. Und ich habe gemerkt, es ist dringend. Und dann war natürlich was ganz Wichtiges in der Gemeinde noch, was ich vergessen habe. Und habe dann alles so erledigt, wie man es halt erledigt. Und ich habe alles dunkel gelassen. Okay, die passt nicht, die Musik. Auf jeden Fall war dann irgendwann, wie ich wieder rausgekommen bin, war das Licht an. Und so ein Gemeindegebäude ist jetzt auch nicht, auch wenn Jesus und Gott drin lebt und für Gott das gemacht ist, ist ja auch trotzdem ein wenig gruselig.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, was ist denn jetzt, warum brennt denn jetzt da das Licht? Und hab dann ein wenig so geschaut und hab's dann ausgemacht. Und wie es weitergeht, hören wir nächste Woche.
Die Macht der Worte.
Revolution.
Sehr geehrte Damen und Herren, falls ihr euch wundert, was diese Nebengeräusche alles so sind, wir sind gerade, ich glaube, ich habe gesehen, auf der Höhe Uffenheim. Wir fahren gerade Auto, Nadine, du und ich.
No, hi.
Richtung ERF, weil du da eingeladen bist und nimmst mich gnädigerweise mit. Genau. Und wir reden über Vergebung. Wer letzte Woche zugehört hat, da haben wir schon drüber geredet. Es ist wichtig, Satz von letzter Woche, Merksatz, oder wenn du dein T-Shirt bedrucken willst, geh nicht am Kreuz vorbei, sondern bringst zum Kreuz die Unvergebenheit, die du hast. Wir haben auch drüber geredet, dass es gar nicht so leicht ist, vergeben. Jetzt würde ich dich, das klingt jetzt blöd, aber als Profi der Vergebenheit einstufen, weil einfach aufgrund dessen, dass das, was dir passiert ist, einfach nochmal ein Level höher ist als vielleicht normale, oder nicht normale Menschen, aber so normales Leben vorzeigen würde. Meinst du, man kriegt irgendwann Routine im Vergeben und sagt so, jetzt weiß ich so ein bisschen den ABC-Trick und es fällt mir eigentlich leicht zu vergeben?
Also, ich bin ja jetzt nicht davor gefeit und es gibt genug Sachen, die mir wehtun oder wo andere Menschen mich verletzen. Ich habe aber gelernt, und so steht es auch in der Bibel, das nicht mit ins Bett zu nehmen und die Sonne drüber untergehen zu lassen.
Ja.
Sondern ich habe wirklich gelernt, weil ich weiß, was für Burgen das aufbaut, dem anderen gegenüber, Mauern, weil du dich in deinem Kopf, in deinen Gedanken da so reinsteigerst und das werden dann zum Schluss Storys, die haben nie stattgefunden. Ja? Und ich bin da auch so ein Mensch, gerade beim Staubsaugen kommt mir das, beim Haushalt, und dann hänge ich an gewissen Leuten fest und beiß mich da rein. Und ich verbiete mir das mittlerweile und ich sage nein und ich fange an, diese Menschen zu segnen oder einfach gute Dinge in meinem Herzen über sie auszusprechen oder suche den Punkt, wo ich was Gutes an der Person finde, weil ich nicht mehr in dieser Dauerschleife in meinem Kopf sein möchte, die mir irgendwelche Filme schiebt.
Ja, okay. Also das... Du hast jetzt gerade gesagt, die Sonne nicht über den Zorn untergehen. Fällt mir, muss ich sagen, sehr schwer. Und ein ehrliches Statement, das auch was mit dem Podcast zu tun hat. Ich glaube, die letzten Episoden hatten wir über die Scheidung und so ein bisschen nur ein kleiner Abriss meiner Story. Und da wollte ich meine Frau mit dazu nehmen, habe ich auch gemacht. Aber der erste Versuch ist kläglich gescheitert, aus Gründen. Und am Abend war es mir wurscht, ob ich mich mit ihr versöhne oder nicht.
Hm. Beim Ehepartner ist das was anderes.
Ach so.
Weil den nimmst du ja mit ins Bett.
Aber
Nein, Mann. Gerade da auch, ja.
Aber fällt es dir da, also sagst du das dann dir da auch? Weil es ist ja schwierig, ne, dann zu sagen, oh Mann, jetzt liegt der da neben mir, jetzt müsste ich mit ihm laut Bibel nochmal drüber reden und mich versöhnen. Ist es immer so, dass es bei dir so ist?
Ich habe auch gelernt zu schweigen und dabei zu vergeben. Nee, ich mach das. Ich habe dann den Kampf in mir und komme dann aber irgendwo an den Punkt, wo ich mich auch entschuldigen muss, weil es manchmal ja auch von mir auskommt.
Ja.
Und das dauert dann schon bis zum nächsten Tag, dass ich dann eine WhatsApp schreibe, weil ich es nicht persönlich sagen will. Und schreibe, ey Schatz, das war jetzt voll das Geschmarri von mir gestern. Ich weiß gar nicht, was mich da getrieben hat. Entschuldigung.
Okay.
Aber ich kämpfe diesen Kampf im Inneren, weil auch in der Bibel steht, dass wir den anderen höher achten sollen als uns selbst.
Ja.
Und das will ich. Will jemand anderen nicht unter mich stellen oder unter meine Füße bringen, sondern ich will ihm wirklich in die Augen schauen können.
Okay. Ja. Aber ja, okay. Das ist eigentlich ein guter Aspekt, ne? Wenn man sich immer in den Kopf ruft. Aber im Prinzip ist es ja mit uns als Christen immer so, ne? Es sind alles, kann man das sagen, dass alle eigentlich Gottes Kinder sind, auch Sünder. Hier müssen wir raus, Nadine.
Ja, A3.
Soll man nicht vergessen.
Sollen wir hier raus?
Ja,
wird's. Da steht aber Nürnberg.
Nee, aber
klar, wir sollen hier raus. Du hast recht, Steve.
Ja.
Mein Mann wäre stolz auf dich,
danke.
Weil ich dir so schnell zuhöre.
So, Entschuldigung, aber nicht, dass wir jetzt hier in die falsche Richtung fahren. Kam nämlich schon vor in dieser Fahrt.
Schon beim Abholen.
Aber du kennst ja die Strecke.
Ja.
Genau, wo waren wir stehen geblieben? Also wir waren Ja, mit diesem Vergeben am Abend.
Ja.
Ich finde auch, manchmal ist es so, vielleicht, dass wir Männer das gerade auch mit uns selber ausmachen. Hm. Also, meinst du, für eine Frau ist es wichtig, eine Entschuldigung zu hören, oder für Gott ist es wichtig, oder für uns als Menschen allgemein ist es wichtig, dass sich eine Person entschuldigt bzw. wieder versöhnt verbal? Oder kann ich das auch, wenn ich mich nachts hinlege und denke mir, die haben mich jetzt so gelangweilt, aber ich liebe sie trotzdem, alles gut?
Ich finde, für einen selber ist es wichtig, Vergebung auszusprechen. Nicht nur natürlich, wenn sich jemand an dir vergangen hat, sage ich jetzt mal, oder dich irgendwie ungerecht behandelt, dann ist es schon schön, das zu hören, hey, es tut mir leid. Aber ich finde, für einen selber ist es auch wichtig, das dann auch zu bekennen und zu sagen, hey, hier habe ich völlig falsch gehandelt.
Ja.
Und ich möchte mich da jetzt echt bei dir entschuldigen, weil es dadurch einfach auch zum Abschluss kommt. Und in dem anderen nicht irgendein Keim aufkommen kann, der in ihm ja auch weiter aufarbeitet, eine bittere Wurzel. Einem gegenüber und sagt, Mensch, aber heute sage ich dir mal die Meinung, weil was du die letzten 2 Jahre gemacht hast, und dann dass so ein Druck rauskommt, ja?
Ja,
sondern das gleich zu bereinigen und den anderen zu wertschätzen, mhm, und auch zu sagen, hey, ich bin da überhaupt nicht mit dir konform und ich komme da einfach auch mit dir nicht überein in einer Meinung, aber ich will dir sagen, ich schätze dich, ich mag dich, du bist mir wichtig, deswegen denke ich darüber nach.
Ja. Du hast es ja auch gesagt, dass du beim Staubsaugen, wenn du irgendwelche Gedanken hast, mhm, dass du denen gebietest.
Ja.
Stopp. Warum gibst du dich dem nicht hin? Weil wir sind ja so eigentlich in unserer heutigen Zeit so erzogen, dass das, was wir fühlen, dass das, was wir vielleicht auch denken, wir so direkt verbalisieren müssen, beziehungsweise auch dem nachgehen müssen mit, mhm, Gefühlen und so. Warum denkst du, dass man da Einheit gebieten sollte?
Weil ich anfange, Lügen zu glauben, dem anderen gegenüber. Der hat vielleicht nur eine kleine Bagatelle gemacht und, mhm, in meinem Kopf wird es zu einer riesen Mauer der Person gegenüber. Und ich interpretiere dann so viel rein und analysiere,
ja,
dass ich nichts mehr Gutes an dieser Person lasse immer. Und ich dieser Person dann auch nicht mehr in Liebe begegnen kann, weil ich mir in meinem Unterbewusstsein so eine Barriere zu der Person aufgebaut habe, mhm, dass das unfair wäre, auch der Person gegenüber und auch mir gegenüber, weil ich eine Lüge glaube.
Ja.
Und genau, also mehr als alles andere behüte dein Herz und wir sollen auch überlegen, was wir da reinlassen und ich sage immer Splitter- und Balkenprinzip, ja. Ich sollte erst einmal meinen eigenen Splitter aus meinem Augen ziehen, bevor ich meinen eigenen Balken, bevor ich dem anderen seinen Splitter rausziehe, ja.
Ja.
Und wenn es mich doch so aufregt in meinem Kopf, dann sollte ich hinterfragen, was steht denn dahinter und warum regt es mich auf? Ist es mein Selbstwert? Ist es mein Ego?
Ja.
Gott, was willst du mir da jetzt lernen? Und du wirst demütig vor Gott. Mhm. Und du musst dir dann auch wieder in Erinnerung rufen. Woher schon alleine jetzt dieser Prozess dann beim Staubsaugen muss mir Gott schon wieder vergeben, weil ich mich da einfach in was reinsteige, was einfach auch Lebenszeit verschwendet.
Mhm. Mir fällt jetzt gerade so Nicht-Christen ein, die dann sagen, naja, das ist ja dann ein ständiges zu Gott rennen und hier, Gott macht alles richtig, wir machen alles falsch.
Ja.
Meinst du, das stimmt? Also, dass wir konstant am Rennen sind als Christen, weil wir immer wieder vergeben müssen, weil es gibt, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob du, wie heißt der, Reinhard Hitler kennst. Mm-mm. Das ist ein Prediger. Mm-hmm. Finde ich ganz interessant, weil er sagt, also jetzt ist kein Zitat, ich glaube, dass er so sagt, dass er nicht um Vergebung bitten muss, weil ihm wurde ja schon vergeben.
Mm-hmm. Ja.
Und wenn wir immer wieder zu Gott rennen, dann machen wir quasi das Werk des Kreuzes, zerstören wir damit.
Ja, aber das Bekennen macht uns frei. wenn wir bekennen und vor dem Kreuz, wenn wir die Dinge ansprechen und aussprechen und sagen, hier bin ich elend an dem Punkt und oder der andere ist für mich, hat mir verletzt. Es macht ja was mit unserem Herzen auch. Und natürlich sollen wir nicht die ganze Zeit vom Kreuz rumrutschen und ist vergeben, ja. Aber wir sind ja in einem Heiligungsprozess. Wir sind ja nur, weil uns vergeben ist, sind wir ja heute nicht schon Jesus ähnlich, sondern wir sollen ja darum ringen und ihm ähnlich, jeden Tag ähnlicher werden. Ja. Und das geht ja nur mit der Verbindung zu Gott. Und die Verbindung zu Gott bedeutet ja auch, seine Schwachheit vor Gott zu bringen und zu sagen, hier bin ich schwach. Mhm. Und er sagt ja, dass er in unserer Schwachheit mächtig wirken will,
ja,
und wirkt. Und dass das zu unserem Heiligungsprozess gehört, uns zu demütigen vor dem Kreuz. Und das heißt nicht Selbstkasteiung, wo du dich jeden Tag selber auspeitschen sollst, damit du überhaupt erst einmal zu Gott kommen kannst. Du kannst jeden Tag freimütig zum Kreuz kommen. Aber es gibt Dinge, die dir Gott aufzeigt, der Heilige Geist aufzeigt, wo du dran arbeiten solltest.
Ja.
Und die musst du vors Kreuz bringen. Und da muss man auch mal ringen.
Okay, ja. Ich habe leider keinen Zettel und keinen Stift hier im Auto, weil mir sind so viele Sachen in den Kopf gekommen und wieder rausgefallen, dass es mich nervt.
Das fahre ich zu schnell.
Nein, ich bin zum Schweifen dabei. Das ist echt nervig. Ja, also das ist ein bisschen Freestyle, liebe Hörer. Deswegen werden die Episoden wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer, weil ich natürlich mir dann nochmal Gedanken neu machen muss. Genau, aber war doch auf jeden Fall auch wieder eine gute Woche mit Tenat.
Ja, danke, Steve.
Die Macht der Worte.
Aus der Sicht, aus der Sicht.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Aus der Sicht und mit den Worten von.
Andreas Fritz und Dennis Wall. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Jetzt wird sich natürlich jeder aufmerksame Christ denken, ach, die zwei sind's. Die kenne ich doch schon. wovon kennt man euch beiden denn?
Jetzt fängt dann gleich mit so einer Frage an. Uns kennt man wahrscheinlich eher weniger jetzt in der Öffentlichkeit. Mhm. Aber wir sind die Besitzer von Sievens, dem Ticketportal, was wahrscheinlich ein bisschen mehr bekannt ist als wir oder uns Namen.
Das auf jeden Fall. Also ich freue mich echt, euch da zu haben. Ihr seid Freunde oder vielleicht Gemeindemitglieder, glaube ich, von Freunden von uns, die auch schon mal hier im Podcast waren, Veronika und Sascha. Ihr seid die Schafe von denen, glaube ich, ne?
Ja, ich eher.
Du eher, okay. Genau. Sehr gut, da musst du unbedingt schöne Grüße ausrichten von mir.
Ja, gebe ich auf jeden Fall weiter.
Wir wollen euch ein bisschen kennenlernen, bevor wir das Event kennenlernen, beziehungsweise was dahinter steckt. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich fange mal mit dir an, Andreas, weil wir beide mehr Kontakt hatten als jetzt ich mit Dennis. Was bist du denn für ein Typ? Wie bist du zu Jesus gekommen und wer bist du eigentlich?
Ich bin 37. Ich fange mal so an, ganz Standard. Familienvater, habe eine ganz tolle Ehefrau mit 15 Jahren. Ich bin in keinem klassischen christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mhm. Bin eher durch meine Oma zur Kirche gekommen. Das Witzige ist, ich habe aber dennoch die ganze Laufbahn wie ein standardchristlicher Mensch durchlaufen. Das heißt, ich war schon von der Kinderstunde auf mit meiner Oma da. Dann Jungschar, Teenie, Jugend und so weiter und so fort. Also schon eigentlich immer in der Church gewesen. Habe mich auf dem Teencamp, Sola bekehrt. Mhm. Und ja, bin in einer Gemeinde hier in Detmold unterwegs, die Mosaic Church. Das ist auch ein Teil von Sievens quasi. Mhm. Zu der Geschichte kommen wir da vielleicht. Ansonsten gehe ich so durchs Leben. Hab viel Spaß.
So, genau. Okay, gab es bei dir so einen einschneidenden Punkt, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ist irgendwie so, ich sage jetzt mal, der Griff Jesu in meinem Leben irgendwie bemerkbar?
Ja, immer wieder. Ne? Jetzt dieser klassische Bekehrungsweg, dass ich jetzt irgendwie drogenabhängig war, Alkoholiker war oder so und dann mich in meinem Teenie-Alter bekehrt habe, hatte ich jetzt nicht. Ne? Mhm. Genau, aber klar, man erlebt immer wieder Geschichten, auch in Siemens haben wir schon einige heftige Geschichten erlebt, kommen wir auch später dazu, ne?
Unbedingt.
Wo man ganz sagen muss, ey, da war Jesus am Start und hat seine Hand da über uns gehalten, ne? Mhm. Genau, auch eine Heilungsgeschichte jetzt vor kurzem erst erlebt, wo ich von Zöliakie geheilt wurde.
Von was?
Das heißt, Zöliakie, Gluten, Unverträglichkeit, genau, da hatte ich mein Leben lang quasi Probleme mit meinem Magen und habe dann zu einer Kirche für mich beten lassen. Ab dem Moment war dann alles komplett weg, so, ne? Und jetzt ein halbes Jahr später hatte ich dann einen Termin beim zur Spiegelung und die haben mir das dann auch medizinisch bestätigt, dass dann komplett alles geheilt ist. Ne?
Nice. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von dem Ganzen geheilt werden kann? Also wie viele Leute gibt
es? Medizinisch gar nicht. Die ist unheilbar.
Okay. Krass. Ja. Glückwunsch da.
Ja, danke.
Aber so in jungen Jahren gab es nicht irgendwie so einen Wendepunkt. Du hast ja schon gesagt, deine Oma hat dich irgendwie, ist die mit in den Teenie-Kreis mit dir gegangen oder hat die dich in eine Gemeinde reingeschleift?
Ja, sie war halt in einer Gemeinde und dann ging meine Mutter auch da mit zwischendurch und ich bin dann natürlich auch als kleiner Junge mitgegangen, ne? Und dann da halt zur Kinderschule gegangen. Freunde kennengelernt, Dennis unter anderem, ne? Das heißt, wir kennen uns schon seit der Kinderstunde.
Okay.
Und so schon immer so in der Kirche am Start gewesen, Freundschaften da gehabt und so weiter, ne?
Okay. Wie war, wenn man das fragen darf, musst du nicht beantworten, aber wie war so dein Elternhaus? Also du hast ja gesagt, deine Mutter ist irgendwann mitgegangen. Was mir auffällt, ich als Scheidungskind, du hast deinen Vater nicht erwähnt.
Ich habe ein ganz tolles Elternhaus. Okay. Meine Eltern haben eine super geile Ehe. Die sind richtig vorbildlich, wie die miteinander umgehen. Genau, mein Vater geht halt nicht zur Kirche. Zwischendurch war er auch mal da. Aber der ist jetzt nicht gläubig. Ne?
Ja, okay. Also da ich selber jetzt schon öfter in Detmold war, mehr natürlich in der Elia-Gemeinde als jetzt in der Mosaik-Gemeinde, hast du dann russische Hintergründe?
Ja, ich bin mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen. Hört man wahrscheinlich auch bei mir. Nee. Wahrscheinlich, das hört.
Ich hätte es jetzt nicht, ich habe es jetzt nur vermutet natürlich. Okay, ja. Weißt du den Hintergrund, warum deine Eltern nach Deutschland gekommen sind?
Ja, wir sind halt Spätaussiedler, ne? Das heißt, unsere Vorfahren, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, unsere Vorfahren waren quasi Deutsche, wurden dann irgendwann mal nach Russland quasi, sind sie ausgewandert für Katharina, glaube ich, ne? Irgendeine König, Zarin, keine Ahnung. Mhm. Und jetzt nach vielen Jahren sind dann fast alle wieder nach Deutschland gekommen. Das sind die Aussiedler quasi, ne? Deswegen heißen die so. Und dann meine ganzen Verwandten, Oma, Opa und so waren schon hier und dann sind meine Eltern auch quasi rübergezogen, ne?
Okay. Wir bleiben mal ein bisschen noch bei dir, Andreas. Wir machen mal nächste Woche vielleicht mit Dennis weiter. Jetzt hast du gesagt, du bist 37 und bist seit, was hast du gesagt, 15 Jahren verheiratet? Mhm. Also mit 22?
Ja.
Bist du verrückt? Nein, Spaß. warum hast du so früh geheiratet? Du wolltest Sex, gibst du.
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall gebe ich es zu. Es hat alles gepasst, ne? Mhm. Wir haben uns Silvester kennengelernt. Im März waren wir zusammen, im August verlobt und nächstes Jahr im August geheiratet. Also alles nice.
Okay. Was ich in dem Podcast immer so ein bisschen frage, wie hast du denn entschieden, dass jetzt deine Frau, du hast es jetzt gerade genannt, passt? Bist du jemand, der viel betet und sagt, okay, Gott muss mir ein Zeichen geben und dann kommt keins und du sagst einfach, wenn du an der roten Ampel stehst, wenn jetzt die Ampel grün wird, dann hat Gott ja gesagt? Oder was bist du für ein Typ?
Ich Ich treffe sehr gerne Entscheidungen und auch schnell. Mhm. Und bin so ein Typ, wenn es jetzt eine wichtige Entscheidung ist, eine große Entscheidung, dann frage ich Gott. Wenn er mir keine Antwort gibt, dann entscheide ich selber.
Okay.
Ne? Also wir haben ja den Menschenverstand bekommen und ja, wir sind gesegnet, egal was wir tun quasi. Ne? Also solange es nicht komplett... ne? Egal, auf jeden Fall, ja, ist so. Das war, wir haben uns kennengelernt und das hat gewuppt von Anfang an und bis jetzt seit 15 Jahren. Also das läuft einfach. Das ist alles richtig cool bei uns. Mhm. Das war nicht eine Sekunde irgendwie überlegt, oh nein, zu früh oder falsch oder so. Das ist einfach super bis jetzt.
Okay. Jetzt 15 Jahre ist ja eine lange Zeit. Manche lassen sich, ich weiß nicht, ob ihr auch Bekannte habt, die sich scheiden lassen innerhalb von den ersten zwei Ehejahren. Dann sagt man ja, dann ist eigentlich so ein bisschen eine Ruhephase, weil dann hast du das Leben, kriegst Kinder und so weiter. Und dann erst wieder, wenn die Kinder außer Haus gehen, ist wieder die Krise ein bisschen. Hast du ein paar Tipps vielleicht für Leute, die in der Ehe sind und ja, vielleicht ein paar Weisheiten gern hören würden von dir?
Ja, ich würde sagen, man sollte sich selber nicht zu ernst nehmen, ne? Das heißt, wenn die Kids da sind, dann sind jetzt die Kids halt Prio, ne? Für die Frau, für die Kinder, für einen selber. Und dafür hat man sich ja entschieden. Das heißt, wenn man dann nicht so viel Zweisamkeit hat, was auch immer, dann ist es halt so. Ne? Das meine ich damit. Man nimmt sich nicht selber zu ernst, dann gehe ich nicht und heule rum, dass meine Frau keine Zeit für mich hat.
Okay.
Also, das würde ich sagen, ist schon echt wichtig, weil wenn du dich selber nicht zu ernst nimmst, dann ist ja auch deine Frau wichtiger als du selber quasi, ne? Mhm. Also guckst, dass es ihr gut geht und wenn du dafür sorgst, dass deiner Frau gut geht, dann wird es ja auch langfristig gut gehen.
Meinst du, das ist die Rolle eines Mannes, also sich nicht zu ernst zu nehmen in der Ehe? Oder sollen das beide Parteien machen?
Grundsätzlich ist es nicht verkehrt, wenn beide dafür sorgen, dass es dem anderen besser geht als einem selbst, ne?
Ja.
Wäre natürlich schön, wenn die Frau mehr darauf achtet als man selber. Aber nein. Also, meine Frau ist aber auch sehr unkompliziert und sie macht es mir sehr einfach, ne? Mhm. Und wir sind beide sehr unkomplizierte Menschen, deswegen läuft es einfach, ne?
Okay. Jetzt, um dich noch ein bisschen einzuschätzen, hast du irgendwelche Dienste in der Gemeinde, die du ausführst, neben dem, dass du das Event leitest?
Ja, ich bin im Technikdienst unterwegs, habe sehr lange Teenie-Arbeit auch gemacht. Ich war Männerarbeit eine Zeit lang gemacht. Also ich habe eigentlich schon alles durch, ne? Weil ich habe auf alles Bock. Wie gesagt, ich treffe gerne Entscheidungen. Wenn ich dann sage, ey, ich helfe damit, dann mache ich das. Mit der Phase, wo dann die Kinder ein bisschen älter wurden, also nicht mehr im Maxi-Cosi überall mitgeschleppt werden konnten, ne? Das war dann die Phase, wo man dann schon bewusst auch ein paar Dienste wieder quittiert habe, ne? Weil ich gesagt habe, ich will nicht so ein Vater sein, der ständig nur in der Kirche rumhängt, aber keine Zeit für die Kids hat.
Okay.
Und genau, deswegen habe ich dann hier und da einiges sein gelassen. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich mindestens jeden zweiten Sonntag irgendwo eingespannt.
Was meinst du, wie wichtig ist es, dass man in der örtlichen Gemeinde mithilft?
Sehr wichtig.
Weshalb?
Weil die örtliche Gemeinde ist zum einen Familie, zum anderen geistliches Zuhause. Und in der Familie, meine Kids, die müssen auch in der Küche mit anpacken oder mal saugen oder ihr Zimmer aufräumen. Und so ist das halt. Ne? In der Familie arbeitest du mit.
Die Macht der Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Ey, Delirious kommt nach Lemgo. Hast du Bock, das mitzuorganisieren? Ich so, Alter, auf jeden Fall, ne? Dann bin ich mit ihm zu dem Meeting gefahren. Ich dachte, das wäre schon voll am Gange. Also, ey, wir haben die Idee, Delirious hier nach Lemgo zu holen. Hat jemand von euch schon Erfahrung in Eventorganisation? Nee, keiner. Aber für uns war das irgendwie voll klar, dass Gott hier in Detmold oder in Lippe was bewegen will.